Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Rund 220 Euro sind es derzeit, die als Rundfunkbeitrag pro Jahr fällig sind. Im Internet lockt ein Angebot Menschen, die mit den Gebühren unzufrieden sind. Es wirkt einfach. Aufhören zu zahlen und beim Verwaltungsgericht klagen. Einige sind sich ihrer Sache sicher und folgen der Anleitung für rund 55 Euro. Doch dann kommt die Enttäuschung. Ich habe meine Lektion auf die harte Tour gelernt, schreibt ein Nutzer. Zurück bleiben Ärger, Zeitaufwand und Kosten, teilweise über 1000 Euro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Ja, und heute ist wieder ein Short Crime an der Reihe. Im Gegensatz zu den regulären Folgen geht es in diesem Format nicht vorrangig um Mord und Totschlag. Nein, hier sprechen wir als Redakteure über skurrile und spannende Episoden aus dem Gerichtsalltag. Es geht also nicht um schwerwiegende Straftaten, sondern um alltägliche Delikte, kleine Vergehen, manchmal auch humorvolle Episoden oder auch einfach darum, etwas über die Justiz zu lernen. Und damit ihr auch eine andere Stimme und eine andere Perspektive zu hören bekommt, ist unser Short-Crime-Experte und mein Kollege im Justizteam Max Hohlhammer wieder da. Hi Max, schön, dass du heute da bist.
Hi. Ja, man hört es, glaube ich, ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen von der Sommergrippe, deswegen sitzen wir auch komplett am anderen Ende vom Podcast-Studio jeweils. Ich glaube, so einen weiten Abstand hatten wir noch nie in der Folge. aber ich reiß mich am Riemen und wir kriegen das gut hin.
Gleichzeitig zu deiner Sommergrippe schwitzen wir uns hier einen ab, denn heute hat es entspannte 36 Grad, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und gleich auch die Ankündigung für euch, wir gehen danach in eine kleine, wohlverdiente, für Max Genesungspause, für mich Sommerpause. Das heißt, der Podcast erscheint dann das nächste Mal im September, aber ihr habt ja genug Folgen auf Lager, da könnt ihr euch gerne dran bedienen, vielleicht auch nochmal eine Folge wieder anhören, noch einmal hören. Aber vorher wollen wir natürlich unbedingt noch hören, was Max uns heute für einen spannenden Fall mitgebracht hat. Und damit übergebe ich jetzt das Wort erstmal an dich und bin ganz gespannt, um was es heute gehen soll.
Ja, heute geht es um den Rundfunkbeitrag und wir haben am Anfang ja schon gehört, das sind so rund 220 Euro pro Jahr, die man zahlen muss. Dabei ist es ja auch völlig egal, ob man jetzt Endgeräte wie Fernseher oder Radio überhaupt nutzt. Wie ist es denn bei dir eigentlich, Steffi? Schaust du überhaupt noch lineares Fernsehen oder nutzt du zum Beispiel Radio? Hörst du überhaupt Radio?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss mir da auch immer erstmal nochmal Gedanken machen. So als medienschaffende Person ist es ja auch immer so, man macht es den ganzen Tag, aber wie macht man es denn eigentlich so im privaten Zuhause? Es ist schon so, dass ich zum Teil noch lineares Fernsehen konsumiere, aber sehr, sehr selten. Also ich bin schon auch der Mensch, der sehr stark auf Streamingdienste zurückgreift und hier ein Abo und da ein Abo und genau, Radio höre ich dann nur, wenn irgendwas mit der Bluetooth-Verbindung von meinem Handy zum Auto irgendwie nicht funktioniert oder so. Wie ist es dann bei dir?
Definitiv eigentlich 1:1 genauso. Vor allem bei mir ist es auch noch so, ich habe zwar diesen klassischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon noch, also den konsumiere ich auch, aber halt über andere Kanäle. Das heißt über die Mediatheken, dann mal auch, also vor allem auch beim Fußball zum Beispiel, das ist so das Einzige, wo ich es vielleicht am meisten noch nutze, würde ich sagen. Aber auch wenn es darum geht, über Social Media zum Beispiel, konsumiert man ja auch häufig die verschiedenen Nachrichtenseiten, die man dann im Feed angezeigt bekommt. Es sind ja natürlich die gleichen Angebote, nur halt über einen anderen Kanal.
Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Rettungsanker des linearen Fernsehens, dass sie jetzt doch mal auch auf die Idee gekommen sind, so die Mediatheken und so weiter zu nutzen, weil natürlich es schon sehr angenehm ist, das Angebot dann zu nutzen, wenn man auch Zeit dafür hat und nicht so abhängig ist von diesen Ausstrahlzeiten, sage ich mal. Früher war das natürlich auch noch anders. Da ist man pünktlich um 20.15 Uhr an einem Samstagabend vor der Glotze gesessen, weil man genau wusste, da kommt das und das darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Oder irgendwie die neueste Folge meiner Lieblingsserie, die immer um 19:30 irgendwie losgegangen ist. Aber das hat man ja heute fast gar nicht mehr. Und das genießt glaube ich, schon auch die Mehrheit, dass man nicht mehr so abhängig ist davon, sondern dass man sich wirklich dann Zeit nehmen kann dafür. Und ich habe auch das Gefühl, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich mir dann mal die Zeit nehme, dann schaue ich das auch bewusster und nicht mehr so stark einfach nur so nebenbei wie vielleicht früher.
Ja, definitiv. Und meine Hauptinformationsquelle, die habe ich eigentlich immer in der Tasche dabei, das ist mein Handy. Genau. Und da habe ich die verschiedenen Zugänge eben. Und das ist ja auch sowas, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der findet ja jetzt auch auf anderen Plattformen statt. Auf Social Media und zum Beispiel auch auf YouTube gibt es diverse Angebote von Funk, die man natürlich auch nutzt. Und das ist einem manchmal gar nicht so sehr bewusst eigentlich, wie stark man das doch noch nutzt eigentlich.
Absolut. Ist, glaube ich, auch bei der Generation jetzt nach uns noch ein Thema, also bei den Jüngeren, die das dann wirklich konsumieren und vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wenn sie nicht bewusst darauf hingewiesen werden, dass das öffentlich-rechtlich ist, was sie da gerade konsumieren, sondern es ist halt einfach ein Stream oder was weiß ich unter vielen. Aber so das Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, das ist ein öffentlich-rechtliches Angebot, ist vielleicht nicht immer so da, habe ich das Gefühl.
Jetzt gibt es natürlich auch viel Kritik daran. Wie stehst da du dazu? Findest du es gerechtfertigt, dass da einfach Geld abgebucht wird von einem? Weil man kennt es ja schon, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, ja, es ist schon anstrengend, man hat viel zu tun, man schleppt Möbel von A nach B, hat viele Bestellungen, dann die Anmeldung an dem Wohnort, vor allem, wenn es eine neue Stadt ist. Ja, und was immer recht schnell funktioniert, ist natürlich so, hey, zahlen Sie Ihren Rundfunkbeitrag, die Rundfunkgebühren. Das funktioniert immer schnell, recht schnell, und das fühlt sich dann schon so an, wie so eine, ja, also man fühlt sich da schon ein bisschen berappt, so sage ich mal, auch wenn es natürlich völlig seine Berechtigung hat. Aber wie siehst du das denn?
Ja, ist eine spannende Frage, und um die soll es ja heute auch viel gehen. Ich bin auch immer erstaunt, wie schnell sie rausfinden, wo man dann tatsächlich wohnt. Aber ja, an sich finde ich es natürlich schon gerechtfertigt, da dafür zu bezahlen, wenn man das Ganze dann auch konsumiert. Ich verstehe aber auch durchaus die Kritik, dass man sagt, Mensch, wenn ich dieses Angebot gar nicht wirklich nutze, wieso soll ich dann dafür bezahlen und so. Also ich glaube, es ist wirklich ein dünnes Eis, und man kann dafür und dagegen argumentieren. Ich persönlich auch als diejenige, die ja auch in diesem Beruf arbeitet und schon auch versteht, dass gute Recherche und Journalismus Geld kosten muss, vor allem wenn er unabhängig stattfindet. Ich sehe das schon so, dass es gerechtfertigt ist, da eine gewisse Gebühr dafür zu bezahlen. Ob es jetzt in der Höhe sein muss, ist die Frage. Ob es diese Breite dieses Angebots, wie es gerade stattfindet, auch sein muss. Und dafür eben die Leute zu verpflichten, das zu bezahlen, das ist so ein bisschen das, was ich hinterfragen würde. Aber grundsätzlich finde ich es schon in Ordnung.
Ja, das kann ich auch so tatsächlich auch unterschreiben. Ich finde es auch einen guten Punkt, den du da gemacht hast. Man muss sich ja auch immer so ein bisschen den Kontext anschauen, wie eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland entstanden ist. Und es war ja auch irgendwo so eine Reaktion, so eine Lehre aus der NS-Diktatur, dass damals der Rundfunk zentralisiert war und damit eben auch massiv für Propaganda missbraucht wurde. Und dem wollte man da einfach entgegenwirken, dass der Staat nie wieder direkten Zugriff auf die Berichterstattung erhaltet. Und da ist es natürlich so, die Sender haben einen gewissen Rahmen, an den sie sich halten müssen, aber für die Inhalte fällt natürlich die Rundfunkfreiheit an, und da sind dann die Sender eigentlich schon eben in der Freiheit, über Dinge zu berichten, und vor allem auch unabhängig, weil es auch kein kommerzielles Interesse besteht. Und deswegen finde ich es in der Theorie und auch vor allem so in der Umsetzung auch ein gutes Konzept erstmal. Über die Höhe natürlich, da kann man sich dann wieder streiten. Und auch es gibt natürlich ja auch einzelne Gründe, wo sich Menschen dann auch befreien können quasi von dieser Beitragspflicht. Die sind aber auch sehr, sehr selten.
Ich glaube, warum es vielen jetzt immer saurer aufstößt, ist, glaube ich, einfach die Tatsache, dass man ja so viele Abos hat. Und dass man dann sagt, hey, ich bezahle für Netflix, Amazon Prime, Disney, was weiß ich, was man alles für Angebote hat. Und es läppert sich halt an. Und wenn man dann noch für die Öffentlich-Rechtlichen auch blechen muss, dann, glaube ich, wird es immer mehr. Und dann kommt auch jetzt immer mehr so diese Kritik daran und dieser Gedanke, ich zahle ja eigentlich schon für meinen Medienkonsum, warum soll ich jetzt das auch noch bezahlen? Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man früher vielleicht weiter weg war von dieser Kritik, weil es einfach nicht so viel Angebot gab, das auch noch bezahlt werden musste. Aber durch das, dass man jetzt eben so viele Abos haben muss, um überhaupt Verschiedenes konsumieren zu können und sich natürlich auch hinterfragt wird, für was werden diese Gelder eigentlich ausgegeben. Und wenn dann natürlich der ein oder andere Skandal auch noch dazwischen grätscht, dann ja, wird halt die Glaubwürdigkeit dieses eigentlich guten Gedankens halt immer weiter in Frage gestellt. Und das ja auch zum Teil zu Recht. Da müssen sich halt auch einfach die Öffentlich-Rechtlichen selber hinterfragen.
Definitiv. Wir sind ja bei Oberpfalz Medien im Lokaljournalismus tätig. Das findet ja im Öffentlich-Rechtlichen nicht so viel statt. Deswegen ist es da wichtig, dass es auch im Lokalen eben Journalismus gibt, der auch unabhängig ist. Wir finanzieren uns ja zum Beispiel über Plusartikel oder über die Zeitungskosten. Und da gibt es ja auch mal lustige Kommentare von Leuten, die sagen, jetzt zahlen wir schon Rundfunkbeitrag und dann müssen wir euch auch noch Geld zahlen. Ja, aber wir sind eine völlig andere Sache. Das ist Lokaljournalismus, der sich selbst finanziert. Und natürlich muss man für die Tageszeitung Geld zahlen und dann somit halt auch eben für Artikel, die online stattfinden. Es ist jetzt auch so, auch eine lustige Anekdote, es gab vor einer Redaktion hier im Lokalen bei uns in der Oberpfalz immer mal wieder eine Mahnwache, regelmäßig, wöchentlich auch, die sich so ergeben während der Corona-Pandemie. Der Vorwurf war gegen den Propagandaapparat der Öffentlich-Rechtlichen und halt eben auch vor unserer Zeitung. Und da haben die Demonstrierenden natürlich auch nicht ganz verstanden, glaube ich, in dem Moment, dass wir gar nicht zum Öffentlich-Rechtlichen gehören.
Ja, das ist auf jeden Fall eine lustige Anekdote. Aber jetzt haben wir schon ganz viel über den Rundfunkbeitrag debattiert, sind aber ja eigentlich ein True Crime Podcast. Jetzt müssen wir quasi diese zwei Welten noch miteinander vereinen. Und was jetzt da genau dahinter steckt, das wirst du uns jetzt auch gleich noch darlegen.
Ja, man sieht ja immer wöchentlich den Sitzungsaushang, was so verhandelt wird an den Gerichten. Und da ist vor allem aufgefallen, am Verwaltungsgericht in Regensburg, dass es immer häufiger Klagen gibt gegen den Rundfunkbeitrag. Und das kann ich auch mit ein paar Zahlen untermauern, die habe ich nämlich angefragt. 2023 waren es insgesamt 34 Klagen in dem Bereich. Also es ist sehr überschaubar, wenn man sagt, Verwaltungsgericht Regensburg, die sind für die Oberpfalz und für Niederbayern zuständig, also schon für ein größeres Gebiet. 2024 waren es dann aber 219 Klagen und 2025 hat sich die Zahl nochmal erhöht. Da waren es nämlich 250 Klagen im Kontext von Rundfunkgebühren, Rundfunkbeitrag beim Verwaltungsgericht. Und das ist ja schon ein massiver Anstieg. 2026 sind jetzt die Zahlen nur bis zum Halbjahr bekannt. Da waren es in Anführungszeichen nur noch 52. Und da habe ich mich eben bei der Recherche gefragt, ist es jetzt ein Phänomen, das nur auf die Oberpfalz oder auf Niederbayern zutrifft oder bayernweit? Und habe deswegen bei den anderen Verwaltungsgerichten angefragt. Also pro Regierungsbezirk gibt es ein Verwaltungsgericht. Die haben dann immer den Sitz in der Hauptstadt, nämlich in München, in Bayreuth, in Ansbach, Würzburg und Augsburg. Und auch da wurde mir mitgeteilt von den Pressestellen, dass es ganz ähnlich ist. Also es ist wirklich vergleichbar. Überall nehmen sie zu, bei manchen noch ein bisschen extremer. Natürlich München, städtisches Gebiet, da mehr zentriert, aber halt auch in allen anderen Gegenden auch bayernweit. Und besonders auffällig ist, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine organisierte Aktion handeln muss, denn rund 70% aller Klageschriften sind in einem standardisierten Stil verfasst. Das bedeutet, das handelt sich um vorgefertigte Schriftstücke. Das ist auch ein Umfang, der einen erschlägt. Das sind 230 Seiten. Und man konnte halt herausfinden, dass die im Internet käuflich erwerblich sind. Jetzt ist es natürlich spannend zu sehen, was hinter diesen Klagen steckt. Also was sind denn da überhaupt die Vorwürfe? Und da geht es darum, dass das Programm des öffentlichen Rundfunks nicht vielfältig genug sei. Da hieß es zum Beispiel, dass es immer wieder eine vermeintlich einseitige Berichterstattung zur Corona-Politik gegeben habe oder auch beim Krieg in der Ukraine, dass es dort zu einseitig sei, die Berichterstattung, gerade was in Bezug auf Russland betrifft. Ich habe mich dann mal auch selbst auf Spurensuche begeben und mir diese Webseite genauer angeschaut, wo es diesen Klagesatz zu kaufen gibt. Es hat auch so einen passenden Namen, der heißt nämlich Beitragsblocker, mittlerweile auch Beitragsstopper. Und die Seite ist auch ziemlich wild aufgebaut, nenne ich es jetzt einfach mal. oben sind so im Header so mutmaßlich mit KI-Abbildungen von Journalistinnen und Moderatorinnen. Da ist zum Beispiel so eine Version von, also es soll sehr wahrscheinlich Jan Böhmermann darstellen. Das ist ein Gesicht, das halt auch wieder eben mit der künstlichen Intelligenz so übertrieben durch so ein Lachen verzerrt. Und daneben steht dann: Dieser Mann erhält ihre Zwangsbeiträge und lacht sie aus. Also es wirkt schon so wie so eine, ja, über eine Karikatur eben von einer Seite einfach nur. Ja, und um zu sehen, was jetzt auf der Seite abgeht, beschreibe ich am besten mal ein Video, das da eingebettet ist auf dieser Seite. Da spricht ein Mann und der bezeichnet den Beitragsstopper als ein, Zitat, wahnsinnig wichtiges Instrument, um der ARD und dem ZDF den Garaus zu machen. Und man merkt schon, das klingt sehr, sehr martialisch und die Aufbereitung ist schon wirklich sehr konfrontativ, auch mit den AkteurInnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, 55 Euro soll dieser Klagesatz kosten oder diese Anleitung und soll eben diesen Kunden juristisch helfen, gegen die Rundfunkgebühren vorzugehen. Ich habe jetzt dann noch ein bisschen weiter geforscht und dann bin ich noch auf eine weitere Seite gestoßen. Und dort wird eben auch nochmal dieses Produkt vertrieben, dieser Ansatz quasi. Und da gibt es aber auch noch andere, ich nenne es jetzt mal Angebote, die man käuflich erwerben kann. Da berufen sich die Kosten jeweils pro Produkt auf etwa 10 bis 100 Euro. Und da geht es nicht nur gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch gegen Streaming- und On-Demand-Plattformen. Zum Beispiel gibt es da ein Angebot, das heißt Netflix-Retoure und daneben steht dann noch, sie erhöhen einfach, du forderst zurück, ganz legal. Es sind halt immer so Schlagwörter, die da aufkommen, dass sich schon fast schon, also ja, irgendwie witzig liest, weil es so überzogen klingt auch. Dann gibt es auch noch was unter dem Namen wie Masernimpfblocker mit dem Beisatz, es gibt keine Masernimpfpflicht, nur dein Wille zählt. Oder auch Leute, die jetzt mit einem Strafzettel nicht ganz zufrieden sind, haben eine Möglichkeit hier, da gibt es das sogenannte Knöllchenstorno. Hier steht dabei, der schnellste Weg, um Knöllchen loszuwerden, ohne sie zu bezahlen. Und dann gibt es aber, es gibt noch wirklich zig andere Sachen, zum Beispiel auch nochmal ein Verkaufsmodell, das nennt sich der Grundsteuerexpress. Da steht dabei, sie rauben den Wert deines Hauses, du holst ihn dir zurück. Aber man sieht schon die Aufbereitung. Es gibt hier manche Punkte, da wird natürlich irgendwo mit einer Angst auch gespielt von Menschen, mit vielleicht sogar auch einer Naivität, könnte man sagen. Einfach verschiedene Probleme, die sich im Alltag ergeben, die bei Menschen einen unterschiedlichen Stellenwert haben. Und in der Ansprache merkt man schon von den Formulierungen her, ähnliche Begriffe hat man auch während der Corona-Pandemie gehört, aus einem teilweise auch verschwörungsideologischen Milieu.
Ja, es ist ja tatsächlich recht einfach, wenn man hier auf einer Webseite für jedes Problem, das sich so im Alltag stellt, wie zum Beispiel, dass man eine Grundsteuer zahlen muss, dass es da eine Lösung gibt. Das ist ja, scheint ja alles recht easy zu sein und macht so den Eindruck, als könnte man quasi jede Gebühr oder ja jeden Beitragssatz oder was weiß ich nur zurückbekommen, wenn man hier ganz schlau sich hier auf dieser Website locken lässt.
Naja, und es scheint ja auch irgendwo ein Geschäftsmodell zu sein. Es ist jetzt natürlich nicht transparent, wie die Gelder da dann wohin fließen. Also ein bisschen was kann ich dazu schon später auch sagen. Aber es scheint ja erstmal durchaus lukrativ zu sein. Das steht auch immer auf den Seiten. Ja, schon mehrere Zehntausende haben das genutzt. Also wenn man sich jetzt schaut, so Angebote zwischen 10 und 100 Euro, zwar einmalig, aber trotzdem, dann scheint es schon gute Preise zu sein.
Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, wenn da mit so vielen heilsbringenden Ideen geworben wird, wer steckt denn da dahinter? Wer ist denn dieser Messias, der uns hier die Lösung für jedes Problem so einfach für 55 Euro präsentiert?
Im Impressum bin ich dann auch schnell fündig geworden, wer da eigentlich hinter dieser ganzen Aufmachung steht. Da steht nämlich eine Stiftung aus den Niederlanden und der Direktor ist ein Markus B. Das ist übrigens auch der Mann, der auf der Webseite vom Beitragsblogger in diesem Video gesprochen hat, dass das eben ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug sei, um der ARD und dem ZDF den Garaus zu machen. Und das muss man sich jetzt aber nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Auch das Wording, also den Garaus machen, bedeutet ja schon bei einem Lebewesen auch etwas zu töten, umzubringen. Natürlich jetzt auf der Ebene ist es natürlich auch so zu interpretieren vermutlich, dass man eine Sache, eine Idee quasi vollständig vernichtet, zerstört, stoppt. Aber dieses Wording ist natürlich schon sehr, sehr radikal. Markus B. bezeichnet sich selbst als Sozialunternehmer. Ich habe mir da diverse YouTube-Videos angeschaut dazu. Und in einem Videoformat auf der Plattform YouTube aus dem Jahr 2024 erklärt er, dass er die sozialen Probleme von den Menschen unternehmerisch lösen wolle. Er sagt, er verkauft etwas, er stellt etwas her und dieses Produkt soll dann das Problem lösen. Das ist so sein Ansatz an diese Website. Und er benutzt da eben auch Begriffe, die durchaus, so sage ich mal, im verschwörungsideologischen Milieu, aber auch während der Proteste gegen die Corona-Pandemie immer mal wieder gedroppt wurden. Er möchte quasi so dieser, er nennt es Propagandamaschine, die für einen übergriffigen Staat wichtig sei, möchte er die Ressourcen entziehen und mit einer Attacke dagegen anrennen. Also, und aus dem Grund habe er dieses Produkt entwickelt, sagt er. Und ein Satz, der dann fällt, ist, da ist er sich dessen schon bewusst, was das auch auslösen kann, muss man davon ausgehen, ist nämlich der Satz, es ist ein Quälen aller Beteiligten auf allen Ebenen, was hier stattfindet. Also kann man natürlich auch so interpretieren, dass es vom Rundfunkbeitrag ausgeht, aber es ging natürlich in dem Kontext auch um den Beitragsblocker. Also man sieht schon, dieses Vorgehen hat schon auf jeden Fall Konsequenzen. Auf eine Anfrage von Oberpfalz Medien hat er allerdings dargestellt, dass es nicht das Ziel sei, die Gerichte zu beschäftigen, sondern einen rechtsstaatlichen Rechtsschutz zu ermöglichen. Zu den Kosten, wie viel er schon insgesamt eingenommen hat, konnte er mir nichts sagen. Er hat nur gesagt, dass dieses Produkt eben einmalig 55 Euro kostet und es schon mittlerweile mehrere 10.000 Bürger benutzen. Er sagt aber, eine Gewinnerzielung ist nicht Ziel des Projekts, sondern es geht darum, das wieder reinzustecken in die Produktentwicklung, weil dort immer wieder weiter geforscht wird.
Jetzt will er zwar vielleicht nicht sagen, was er mit diesem Produkt verdient, aber es muss sich ja irgendwo auch ein anderer Erfolg abzeichnen, wenn so viele tausende Menschen sein Produkt ja offensichtlich nutzen. Wie erfolgreich ist denn dieses Vorgehen jetzt?
Da habe ich bei verschiedenen Seiten angefragt und eigentlich kommen alle aufs gleiche Ergebnis. Bisher ist nämlich gar nichts erfolgreich daran. Vor allem, wenn man es in dem Sinne sieht, dass man dadurch von den Rundfunkgebühren vermeintlich befreit wird. Zum einen habe ich mal eine Anfrage beim BR gestellt, beim Bayerischen Rundfunk. Die sind ja dann in Bayern die Beklagten in der Regel. Und die haben so argumentiert, die Pressestelle dort, dass es natürlich jedem Beitragszahler erstmal frei steht, diese Rechtmäßigkeit zur Vollstreckung des Rundfunkbeitrags gerichtlich überprüfen zu lassen. Aber der BR und auch die ARD würden hier eine klare Rechtsauffassung vertreten, nämlich dass die Festsetzung und Vollstreckung des Beitrags rechtmäßig sind. Und bisher sei keine der Klagen erfolgreich gewesen im Sinne der Klägerseite. Und genauso sehen das übrigens auch die Gerichte, die Verwaltungsgerichte in Bayern, sowohl in Regensburg für die Oberpfalz, aber auch in den anderen Bereichen war bisher noch keine Klage im Sinne der Klägerseite erfolgreich. Es gibt auch schon verschiedene Einordnungen von mehreren Juristen zu dem Thema und auch die kommen zu dem Schluss, dass die Vorgänge, die da teilweise in dem Klagesatz beschrieben werden, juristisch unwirksam sind. Und genau das zeigen ja auch irgendwo die Zahlen an den Verwaltungsgerichten. Jetzt ist es nochmal interessant, auch mal die Seite zu hören, die eben schon diese Klagen gestellt haben, eingesendet haben und die damit aber dann halt auch wirklich gescheitert sind. Und es gibt ja das Internetportal Trustpilot, wo BenutzerInnen Seiten bewerten können. Und da ist schon auffällig, dass fast 50% nur einen von maximal 5 Sternen abgegeben haben. Viele bezeichnen es dann als Geldverschwendung, alles sei gar nicht so easy, wie es am Anfang dargestellt worden wäre. Es gibt verschiedene Wellen, die da auf einen zukommen. Man muss zuerst die Klage einreichen, dann Widerspruch und halt währenddessen auch nicht mehr weiter zahlen. Manche sprechen von einem Gerichtsvollzieher, der dann kam, Gerichtsvollstrecker, und teilweise Kosten von mehreren 1.000 Euro, die jetzt auf sie zukommen. Manche haben sich dann in der Beratung alleine gelassen gefühlt. Also da gibt's zahlreiche Bewertungen und auch wirklich so ein bisschen Worst-Case-Szenarios, wo dann Leute teilweise wirklich ernsthaft finanzielle Probleme dadurch bekommen haben.
Es ist ja dann auch faktisch nicht so, dass es mit diesen 55 Euro eben endet und man damit ja dann seine Ruhe hat, sondern wenn es dann tatsächlich auch in diesen juristischen Prozess kommt und dann auch da verarbeitet wird, das verursacht ja auch Kosten, teilweise dann Gerichtskosten und so weiter. Und wenn das dann nicht durchgeht, dann muss ja irgendjemand auch diese Kosten tragen, und das sind ja dann in den meisten Fällen die Klägerseite, also derjenige, der halt damit angefangen hat, sage ich jetzt mal, und die Justiz damit beschäftigt hat. Und ich glaube, viele rechnen halt nicht damit, dass da wirklich was zurückkommt, wo man sagt, da kommen nochmal Kosten auf einen zu, sondern dieses, naja, ich zahle jetzt diese 55 Euro, das scheint ja ein seriöses Ding zu sein. Wenn das einen Umfang von 250 Seiten hat, dann wird das schon so passen. Dann werde ich von diesem Beitrag befreit und dann muss ich mich nie wieder damit auseinandersetzen, sondern habe dann diesen Freifahrtschein, dass ich meinen Beitrag nicht mehr bezahlen muss. Aber dass da nochmal danach ein riesen Brimborium ansteht und da vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein Bescheid ausgestellt wird, der was kostet, oder ja, eine Überprüfung stattfindet, die was kostet. Ich glaube, damit rechnen dann die wenigsten, dass da nochmal Gerichtskosten eben entstehen und dass die ja von irgendjemandem übernommen werden müssen.
Ja, vor allem auch, wenn man Rechtsmittel gegen eine Entscheidung in einer erstgerichtlichen Instanz einlegt und dann das tatsächlich zugelassen werden würde für eine weitere Instanz, dann gibt es ja auch so Dinge wie Anwaltspflicht auf einmal in einer höheren Instanz bei Verwaltungssachen, und dann kommen halt da ganz andere Kosten auf einen zu, die je nach Anwalt eben halt auch unterschiedlich sein können. Es kann Schufa-Einträge geben, Kreditunwürdigkeit auf einmal, also so viele Konsequenzen, die da mit einhergehen, die auf den ersten Blick für viele Leute, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, eben nicht unbedingt ersichtlich sind.
Und ihr dürft uns auch nicht falsch verstehen, also diesen Grundgedanken, sich von sowas befreien zu wollen und so weiter, das ist völlig legitim und auch fair zu sagen, ich wünsche mir da eigentlich Support dabei, ich würde das vielleicht gerne mal angehen, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, dass sich da eine Hilfe holen zu wollen. Also dieses Bedürfnis, das verstehen wir auch total. Nur ist es halt dann eben sehr, sehr schade, wenn dann solche Leute kommen, die einem suggerieren, sie hätten Ahnung und sie würden einem Support geben, die einem aber am Ende des Tages eigentlich nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen und einen dann mit diesem Ganzen, was dann folgt, ja im Stich lassen. Weil wie gesagt, es bleibt ja oft nicht bei diesen 55 Euro, sondern man lässt sich da auf was ein, was man dann vielleicht auch in dem Moment gar nicht überschauen kann als Otto-Normalverbraucher. Und das ist eben das Gemeine an der Sache. Also nicht das Grundbedürfnis zu sagen, ich möchte diesen Beitrag irgendwie umgehen und ich finde das nicht in Ordnung, dass mir das abverlangt wird. Das ist völlig fein, aber es ist halt einfach gemein von der Seite, die dann eben diese Hilfe suggeriert, aber nicht liefert.
Es gab auch in der kompletten Debatte und auch in der juristischen Aufarbeitung da eine sehr interessante Entscheidung im Oktober 2025 vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Da ist nämlich ein anderer Fall aus Bayern hingelangt. Ein Rechtsexperte hat das auch ein bisschen zusammengefasst. Da ging es bei diesem Verfahren in Leipzig gar nicht darum, ob der Rundfunkbeitrag insgesamt bestehen bleiben soll oder nicht, sondern vielmehr darum, ob man von einem Verwaltungsgericht generell klagen kann, wenn einem dieses Programm eben nicht vielfältig genug ist. Also wenn dieser Auftrag verfehlt wird. Zuvor war es nämlich so, dass die Gerichte häufig argumentiert haben, dass sich die Kläger eben an die Rundfunkräte wenden müssen, also eben an die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender. In Leipzig kam es dann eben zu der Entscheidung, dass die Klagen am Verwaltungsgericht prinzipiell möglich sind, also im Kontext der Programmvielfalt. Das ist jetzt neu, aber die Hürden sind extrem hoch dafür. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, mir ist es zu einseitig berichtet, sondern man muss wirklich über einen langen Zeitraum von mindestens 2 Jahren feststellen, nachweisen, dass alle Sender gegen die Meinungsvielfalt verstoßen. Es ist ja so, dass der Rundfunkbeitrag ja irgendwo darin auch besteht, dass ein Programm gemacht werden muss, das dem Auftrag entspricht, die Meinungsvielfalt abzudecken. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Sender ja auch das Grundrecht der Rundfunkfreiheit haben. Also dürfen sie im Prinzip ihr Programm selbst gestalten. Und deswegen gibt es jetzt auch diese hohen Hürden. Und dieser Fall aus Leipzig, der geht jetzt wieder zurück in die Instanz davor, nämlich nach München an den Verwaltungsgerichtshof. Und da beginnt dieses Verfahren nochmal neu, unter eben diesen Vorgaben aus Leipzig. Die Klägerin, die muss jetzt dann in einem ersten Schritt erstmal Hinweise liefern und das aufgrund eines wissenschaftlichen Gutachtens, dass eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag wirklich nachweislich verfehlt. Das ist also sehr, sehr eine starke, gewichtige Pflicht auf der Klägerseite. Und erst dann, wenn es diese Anhaltspunkte geben würde und das Gericht auch zu dieser Entscheidung kommen würde, zu dieser Einschätzung, dann würde das Ganze nochmal nach Karlsruhe gehen, nämlich zum Bundesverfassungsgericht. Und das würde dann anschließend darüber entscheiden. Und da muss man auch dazu sagen, weil es wird ja jetzt aus Sicht dieses Beitragsblockers eben als Erfolg verbucht. Auch der vorsitzende Richter in Leipzig, der diese Entscheidung ja mitgetroffen hat, beziehungsweise die dann verkündet hat, hat übrigens gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Klägerin die Klage, wenn sie erneut so vorgetragen wird wie bisher, sehr wahrscheinlich verlieren wird, weil es nicht ausreichend ist, eben nach den Maßstäben, die da gefordert sind. Und auch sehr viele verschiedene Rechtsexpertinnen schätzen übrigens auch ein, dass die Frau mit der Klage dann auch scheitern werden könnte. Also alles in allem gibt es natürlich Möglichkeiten, das jetzt auch überprüfen zu lassen von einem Verwaltungsgericht. Aber wie wir schon gesehen haben, die Hürden sind da verdammt hoch und auch die Einschätzung von Fachpersonen ist da gleichermaßen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da was erfolgreich wäre im Sinne der Klägerseite.
Und wie finden wir das?
An sich ist es ja schon auch wieder was Gutes, weil du hast ja die Möglichkeit mit einer wissenschaftlichen Darlegung, dass diese Programmvielfalt nicht wahrgenommen wird über einen längeren Zeitraum. Und diese Maßgebung empfinde ich schon auch als sinnvoll.
Auf jeden Fall, aber sich auch die Arbeit zu machen und dann wissenschaftliches Gutachten in Auftrag zu geben, da muss man schon sehr gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein, glaube ich, um diese Hürde zu nehmen. Und ich denke mal, das ist ja auch von der Justiz so gewollt, dass da jetzt nicht die Hürde so niedrig ist, dass jeder einfach per Einschreiben irgendwas einreichen kann, was dann dazu führt, dass jeder befreit wird.
Ja, also was man mit Sicherheit wahrscheinlich sagen kann, was sehr wahrscheinlich ist, dass es wieder ein neues Produkt geben wird, das dann wissenschaftliche Gutachten per KI erstellen lassen kann, das dann auch käuflich erwerblich sein wird.
So ist es wahrscheinlich. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Max, dass du durchgehalten hast bis zum Ende, so tapfer. Und jetzt hoffe ich, dass du dich gut erholen kannst in unserer Pause und dann strahlend und gesund wieder zurückkommen kannst.
Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie man meiner Stimme hört, ich mache mir jetzt erstmal einen Tee.
Und wenn ihr uns Feedback oder Fallvorschläge schicken wollt, dann meldet euch gerne per Mail und zwar unter crimedaheim@oberpfalzmedien.de, um unseren zusätzlichen Content zu den Folgen und zum Podcast nicht zu verpassen, folgt uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir crimedaheim_podcast. Ihr habt schon gehört, der Podcast geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Lange müsst ihr aber nicht auf uns verzichten. Im September sind wir nämlich schon wieder wie gewohnt für euch da. Genießt auf jeden Fall den August und lasst es euch gut gehen. Bis dahin!